Wer den jüngst zu Ende gegangenen Bildungsgipfel als Gipfel ohne Lösungen beschreiben möchte, liegt sicherlich nicht falsch. Der von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger initiierte Bildungsgipfel sollte eigentlich einen neuen Aufbruch für die Bildungspolitik sein. Das Bund-Länder-Verhältnis sollte endlich justiert werden. Doch stattdessen waren nicht mal die Bildungs- und Kultusminister der Länder interessiert. Sprechen wir darüber mit Nina Schlaf von den Grünen, Sprecherin für Bildung und Forschung in ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Frau Stahr.
Hallo.
Frau Stahr, hätte man sich diesen Gipfel dann auch sparen können?
Nein, das auf gar keinen Fall. Dieser Gipfel ist ja durchaus ein Zeichen gewesen. Es liegt gerade sehr vieles im Argen in der Bildungspolitik, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube, der Gipfel kann schon ein Auftakt sein für vieles, was da jetzt noch kommen kann und muss. Und das liegt uns Grünen aber natürlich auch sehr am Herzen, dass das dann jetzt auch tatsächlich passiert. Wir haben uns im Koalitionsvertrag geeinigt auf eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen. Die müssen an einen Tisch kommen. Wir hätten uns gewünscht, dass die bereits hinführend zum Bildungsgipfel tätig wird, damit der Gipfel dann eben auch Beschlüsse fassen kann. Das ist nicht passiert. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist noch nicht zu spät. Und diese Arbeitsgruppe muss eben jetzt kommen und muss dann Ergebnisse liefern, so zeitnah wie möglich.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das sollte ein großes Zeichen sein. Und dennoch stellt sich natürlich die Frage, wenn gerade diejenigen, die eigentlich das Sagen haben in der Bildungspolitik, also gerade die Bildungs- und Kultusminister der Länder, wenn die gar nicht gekommen sind, war das dann auch ein Stück weit fahrlässig, dass man so eine Chance dann verpasst hat?
Das würde ich nicht teilen. Also ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass die KultusministerInnen der Länder gekommen wären, klar. Aber es ist ja nicht so, dass niemand da war. Viele StaatssekretärInnen waren da. Viele Leute, die für die Länder tätig sind, waren da. Insofern glaube ich, die Vernetzung auf dem Gipfel hat schon funktioniert. Und es kommt jetzt eben tatsächlich darauf an, wie man das weitermacht. Und dafür ist es wirklich meines Erachtens sehr relevant, dass wir jetzt auf Augenhöhe mit den Ländern gemeinsam weitere Schritte gehen. Da erwarte ich tatsächlich auch von den Ländern, dass sie bereit sind, mit dem Bund an einem Strang zu ziehen. Da darf es nicht dazu kommen, dass man sagt, naja, wir haben ja als Länder vielleicht keine Lust, die Bundesbildungsministerin gut dastehen zu lassen. Deswegen machen wir das jetzt nicht, sondern da geht es wirklich um mehr als um politische Spielchen. Die Zukunft vieler Kinder und Jugendlicher steht da gerade auf dem Spiel. Und insofern finde ich, da müssen jetzt einfach mal alle gemeinsam sich zusammensetzen und an einem Strang ziehen.
Das klingt alles gut und das hören wir ja auch immer wieder in vielen Aussagen von Politikerinnen und Politikern aus Bund und Ländern. Aber wenn man gerade vielen Bildungsministern aus den Ländern zuhört, dann ist oft der Tenor, dass die es doch eigentlich viel besser können als eine Bundesbildungsministerin. Also was bedeutet das konkret, diese Bund-Länder-Arbeit? Worum geht es da?
Ich glaube nicht, dass die Leute in den Ländern es weniger gut oder besser können als die Bildungsministerin und umgekehrt. Ja? Also ich glaube tatsächlich, jeder muss in den Zusammenhängen, in denen er oder sie arbeitet, die eigene Verantwortung ernst nehmen und die Dinge tun. Und da ist es eben tatsächlich relevant, dass wir zu einer neuen Zusammenarbeit von Bund und Ländern kommen. Wir haben infolge des PISA-Schocks damals uns abgewendet vom kooperativen Bildungsföderalismus hin zu einem Wettbewerbsföderalismus. Das sogenannte Kooperationsverbot ist ein großes Hindernis für eine gelungene bundesweite Bildungspolitik. Und da müssen wir einfach jetzt nachsteuern, da müssen wir korrigieren. Wir brauchen wieder einen kooperativen Bildungsföderalismus. Wir müssen Bildung wieder als Gemeinschaftsaufgabe definieren und dann kann das auch zum Erfolg führen.
Das heißt, der Bund soll mehr Kompetenzen bei der Bildungspolitik bekommen?
Das sage ich gar nicht zwangsläufig, aber ich glaube, wir brauchen eine Klarheit, wer macht was. Und dafür ist es eben so entscheidend, dass man sich jetzt zusammensetzt. Ja, wir haben den Lehrkräftemangel, die schlechten Ergebnisse bei allen möglichen IQB-Bildungstrend, PISA und so weiter. Das ist ja, da geht es ja nicht darum, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwie zu schlecht sind, sondern es zeigt, das Bildungssystem ist nicht in der Lage, die Kinder und Jugendlichen mit den Kompetenzen auszustatten. Die Digitalisierung ist verschlafen worden. Ne? Das sind alles Aufgaben, Die wird nicht irgendwie, werden die Länder nicht alleine lösen können. Die kann der Bund aber auch nicht für die Länder lösen, wenn er von oben auf oktroyiert. Und deswegen ist es, glaube ich, relevant zu sagen, was kann wie gelöst werden. Und das macht eben keinen Sinn, dass man ständig diese Mischmasch-Finanzierungskonzepte hat. Da darf der Bund hier ein bisschen mitfinanzieren, an anderen Stellen darf er es nicht, sondern wir brauchen ganz, ganz klare Strukturen. Wofür ist der Bund verantwortlich? Wofür sind die Länder verantwortlich? Und dann muss jeder das eben auch tun, wofür er verantwortlich ist.
Frau Stein, jetzt haben Sie gerade schon viele Probleme in der Bildungspolitik beschrieben, beispielsweise der Lehrkräftemangel, aber natürlich auch schlechte Leistungen, gerade von Grundschülerinnen und Grundschülern in vielen Bundesländern. Und nun gibt es natürlich auch die ersten Vorschläge, beispielsweise von SPD-Chefin Saskia Esken, die zuletzt forderte, ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen Bildung auf die Beine zu stellen. Ist das eine Lösung oder ist das nur Rumwerfen mit Geld?
Na, wenn das Geld gezielt ankommen würde, dann kann das eine Lösung sein, klar. Aber ehrlicherweise ist es nicht zwangsläufig der Weg, den ich gehen würde, denn es ist ja keine dauerhafte Lösung. Es ist dann irgendwie ein Pflaster draufgeklebt und strukturell hat sich nichts geändert. Wir müssen in die Strukturen rein, denn ein Sondervermögen bedeutet erstmal Schulden auf Kosten der kommenden Generationen. Das kann in einer extremen Notlage der einzig mögliche Weg sein. Mir wäre wichtiger, sich anzugucken, was sind auch Alternativen und eine strukturelle Ausfinanzierung unseres Bildungssystems. Das wäre mein Weg, den ich gerne gehen würde. Wir haben eine Situation, wo es auch so ist, dass in den vergangenen Jahren die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sich geändert haben. In der Vergangenheit hatte der Bund höhere Steuereinnahmen als die Länder. Und deswegen war es folgerichtig, dass der Bund auch finanziell den Ländern unter die Arme gegriffen hat. Diese Situation hat sich umgekehrt. Inzwischen haben die Länder höhere Steuereinnahmen als der Bund. Und deswegen ist es mir schon auch wichtig zu sagen, die Länder müssen in ihren eigenen Haushalten eine Priorität auf Bildung legen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir natürlich mit einem Sondervermögen für Bildung, wo man ja ehrlicherweise nicht alles machen kann, sondern gezielt vor allem die Schulen beispielsweise sanieren könnte, weil das eben investive Mittel sind. Das ist natürlich was in der Situation, wir wissen, wie die Schulen aussehen in unserem Land, durchaus erstmal helfen würde meines Erachtens aber schnell zur Folge haben, dass sich die Länder dann denken, voll gut, müssen wir nicht mehr machen, können wir das Geld anders verwenden. Ich möchte aber, dass die Länder auch die Priorität auf den Bildungsbereich legen und da wirklich sehen, wenn wir da jetzt nicht strukturell mehr Geld reingeben, dann verspielen wir die Zukunft dieses Landes wirtschaftlich. Wir haben ja nur die Köpfe, in die wir investieren können, Fachkräftemangel und so weiter. Und natürlich haben Jugendliche und Kinder ein Recht auf Bildung. Also auch das alleine muss gewährt werden. Die ganze wirtschaftliche Frage hängt dann noch hinten dran. Insofern verstehe ich nicht, wie man da nicht genug investieren kann.
Sagt Nina Stahr von den Grünen, bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Frau Stahr, danke für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.